Kapitel 8. Computer an, DVD rein, Kopfhörer auf. Gespannte Sekunden des Wartens, bis das Programm startet.
Sarius,
flüstert eine geisterhafte Stimme. Er ist in der Höhle, in der er letzte Nacht seine Zusammenkunft mit dem Boten hatte. Doch anders als gestern dringt Licht aus den Wänden, die hell geschliffen sind wie Kristall. Wunschkristall? Sarius bückt sich nach etwas, das wie eine Goldmünze aussieht, als der Höhleneingang sich öffnet und der Bote eintritt. Er mustert Sarius aus seinen gelben Augen.
»Du hast meinen Auftrag erfüllt«, sagt er.
»Ja.«
»Nur aus Interesse. Was stand auf der Kiste, abgesehen von Galaris?«
»Zahlen. 18.03 Punkt.«
»Sehr gut. Hier liegt neue Ausrüstung für dich. Ein Brustharnisch, ein Helm und ein vernünftiges Schwert. Ich bin zufrieden mit dir, Sarius.«
Er deutet auf einen tischartigen Felsen direkt an der kristallenen Wand. Die Neugier treibt Sarius sofort darauf zu. Der Helm glänzt kupferfarben und ist mit einem eingeprägten Wolfskopf verziert, der die Zähne fletscht. Sarius ist beglückt. Wölfe gehören zu seinen Lieblingstieren. Er legt den Harnisch an, 9 Stärkepunkte, und greift nach dem Schwert, das länger und aus dunklerem Metall ist als sein bisheriges. Das sieht gleich ganz anders aus. Zur Krönung setzt er sich den Wolfshelm auf.
»Bist du zufrieden?«, fragt der Bote.
Sarius bejaht aus ganzem Herzen. Er ist eine 2 und er sieht cool aus.
»Das war noch nicht alles.«
Der Bote zieht den Mantel enger um seinen mageren Leib.
»Dies ist Erebos. Du wirst sehen, dass treue Dienste sich lohnen. Sag Nick Dunmore, er soll dafür sorgen, dass kein Uneingeweihter hier eindringt. Dann soll er sich in den Innenhof des Nachbarhauses begeben. Das Gitter an einem der Lüftungsschächte ist locker. Wenn er es abnimmt und in den Schacht greift, wird er etwas finden.«
Etwas finden? Eigentlich will Sarius gerade keine Unterbrechung. Er will loslegen und sein neues Schwert ausprobieren.
»Jetzt gleich?«, fragt er.
»Natürlich. Ich warte so lange.«
Der Bote lehnt sich gegen die kristallene Wand und verschränkt die Arme vor der Brust.
»Verzögerungen, nichts als Verzögerungen!«
Nick nahm die Kopfhörer von den Ohren. Er würde sein Zimmer abschließen müssen, vorsichtshalber. Doch wenn Mom das merkte, würde sie Fragen stellen. Und überhaupt, er musste ja an ihr vorbei, und wenn sie fragte, wohin er ging, konnte er keinen sinnvollen Grund angeben. Am besten, er brachte es schnell hinter sich. Er schlich hinaus, sperrte leise, leise ab und horchte in die Wohnung. Aus der Küche drang Mams Stimme, sie telefonierte. Das war unverhofftes Glück. Nick schlich zur Wohnungstür, schlüpfte schnell in seine Sportschuhe, griff nach seiner Jacke und war schon draußen. Der Innenhof des Nachbarhauses strahlte freundliche Vernachlässigung aus. Vor Jahren hatte jemand versucht, auf der winzigen Grünfläche Blumen anzupflanzen, von denen die meisten verdorrt waren. Was überlebt hatte, wucherte wild. Es gab 3 Lüftungsgitter, alle auf Kniehöhe angebracht. Das erste saß bombenfest. Nick rüttelte ein wenig, nichts rührte sich. Er spähte durch die quadratischen Gitterlöcher, sah nur Dunkelheit und roch Kellermief. Doch schon das zweite Gitter war ein Treffer. Es saß locker in der Mauer und leistete kaum Widerstand, als Nick es herauszog. Erst jetzt fragte er sich, was in der dahinterliegenden Nische auf ihn warten würde. Wieder eine Kiste mit seinem Geburtsdatum? Eine weitere Aufgabe? Oder tatsächlich die Belohnung, die der Bote angedeutet hatte? Schokolade, dachte Nick, Gummibärchen, als Proviant für lange Erebos-Nächte. Er tastete in die rechteckige Öffnung und zog seine Hand gleich wieder zurück. Feigling, schalt er sich. Was ist los, Angst vor Ratten? Reiß dich zusammen, das hier ist die echte Welt. Trotzdem kribbelte es in Nicks Nacken, als er erneut seine Hand in die Nische schob. Erst war da gar nichts, außer Dreck. Doch dann erfühlte er Plastik. Er griff zu und zog eine gelbe Selfridges-Tüte hervor, in der sich etwas Weiches befand. Im ersten Moment dachte Nick an eine Art Erebos-Uniform, die alle Spieler ab Level 2 tragen durften, was natürlich lächerlich war, aber immer noch einleuchtender als das, was er tatsächlich aus der Tüte zog. Hell Froze Over war blau auf das schwarze Shirt gedruckt, darunter grinste der vereiste Teufelskopf. Für einige Sekunden stand alles still. Denn das konnte einfach nicht sein. HFO war eine Sache zwischen ihm und seinem Bruder. Von dem Shirt wussten nur Finn und er selbst. Dass Nick keinen Ton davon gegenüber dem Boten, ach was, gegenüber irgendjemandem hatte verlauten lassen, dessen war er sicher. Er warf einen Blick auf das Größenetikett. XXL. Also doch lieferbar. Er würde Finn anrufen. Natürlich gab es eine Erklärung dafür. Wahrscheinlich war Finn selbst es gewesen, der das Shirt hier versteckt hatte. Nick hielt es sich unter die Nase. Roch es nach kaltem Rauch? Nach Finns Wohnung? Nein, nur nach Waschmittel und ein bisschen nach feuchtem Keller. War es möglich, dass Finn Erebos spielte? Aber sicher, warum nicht? Manchmal gab es die ersten Zufälle. »Wo warst du?« fragte Mom, als er in die Wohnung stürmte. Wie gut, dass er clever genug gewesen war, das Shirt unter seiner Jacke zu verstecken. »Nur schnell vor der Tür. Hab mir Kaugummi vom Kiosk geholt.« Er hatte sogar eine angebrochene Packung in der Tasche, doch Mom wollte sie nicht sehen. Zurück in seinem Zimmer vergewisserte Nick sich in aller Eile, dass der Bote noch an seinem Platz stand, bevor er sein Handy vom Nachttisch nahm und Finn anrief. »Hi, Kleiner! Schön, dass du anrufst. Was gibt's?« »Finn, hast du das HFO-Shirt jetzt doch bekommen?« Kurze Pause. »Nein, habe ich dir doch geschrieben. Es ist zurzeit einfach nicht zu kriegen. Aber ich leg mich ins Zeug, okay? Wusste gar nicht, dass es dir so wichtig ist.« »Nein, nein, schon gut. Mach dir keinen Stress.« Finn log nicht. Natürlich nicht, warum sollte er? »Sei nicht sauer, Niki, ich muss weitermachen. Der Laden ist voller Leute.« »Okay. Warte, eins noch. Spielst du in letzter Zeit viel am Computer? Adventures?« »Pff, keine Spur. Ich habe einfach keine Zeit. Das ist so als Unternehmer.« Finn lachte, legte auf und ließ Nick noch ratloser zurück, als er es vor dem Gespräch gewesen war. Der Bote wirkt nicht ungeduldig, im Gegenteil. Langsam, als hätte er alle Zeit der Welt, löst er sich von der Wand, kaum dass Sarius sich wieder bewegt.
»Hast du deine Belohnung gefunden?«
»Ja, danke.«
»Ich hoffe, sie war nach deinem Geschmack und bereitet dir Freude.«
»Sicher, sehr sogar. Kann ich etwas fragen?«
Es wirkt, als würde der Bote kurz zögern.
»Natürlich. Stell deine Frage.«
»Woher wissen Sie, was ich mir wünsche? Das können Sie doch gar nicht wissen.«
»Das ist die Macht von Erebos. Sei froh, dass du sie auf deiner Seite hast.«
Der Bote legt den Kopf schief und ein Lächeln verzerrt seine hageren Züge.
»Enttäusche uns nicht, dann bleibt sie es. Und nun sag mir, wonach dir der Sinn steht. Du kannst bei der Zerstörung eines Orkdorfes helfen, da gäbe es eine Menge Gold zu holen, oder du suchst den geheimen Durchgang zur Weißen Stadt. Dort finden morgen Arena-Kämpfe statt. Gute Gelegenheit, um aus einer 2 eine 3 zu machen. Oder gar eine 4.
Das geht?
Und ob das geht. In der Arena zeigt sich, aus welchem Holz ein Kämpfer geschnitzt ist. Dort kannst du alles gewinnen. Und alles verlieren. Besser natürlich, du gewinnst. Wunschkristalle, Waffen, Ränge. Beim letzten Mal hat ein Vampir namens Drizzle einem anderen Vampir namens Blackspell 3 Ränge abgenommen. In einem einzigen Kampf.
Das geht? Wiederholt Sarius, begeistert von den Möglichkeiten, die sich plötzlich auftun.
Selbstverständlich.
Sarius' Entscheidung steht fest. Zum Teufel mit dem Orkdorf. Ich such die Stadt.
Gute Wahl. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du sie bei Zeiten findest. Die Einschreibung für die Kämpfe endet morgen, wenn die Turmuhr 3 schlägt. Viel Glück!«
Der Bote verabschiedet ihn mit einem Winken seiner Knochenfinger und Sarius tritt aus der Höhle auf eine blühende, sonnenüberflutete Wiese hinaus. Wieder einmal ist er ganz auf sich allein gestellt. Blühende Bäume, blühende Sträucher. Er dreht sich um die eigene Achse, doch da ist nirgends der geringste Hinweis auf eine weiße Stadt. Um nicht bloß herumzustehen, läuft er einfach geradeaus. Das hat sich schon mal bewährt. Das Vogelzwitschern geht ihm auf die Nerven. Es verbreitet Picknickstimmung anstelle von abenteuerlicher Atmosphäre. Ein geheimer Durchgang ist ebenfalls nicht in Sicht. Nicht mal ein Maulwurfshügel. Obwohl, da vorne im Gras liegt etwas. Könnte ein Stück Tuch sein. Eine Flagge vielleicht. Er geht näher, bückt sich, erstarrt. Hebt blutgetränkten Stoff auf, der noch tropft. Ein Hemd. Von fern hört er ein Geräusch wie verhaltenes Knurren. Sarius lässt das Hemd fallen und beginnt zu laufen. Von dem Knurren weg, das nicht tierisch klingt und nicht menschlich, sondern eine schauderhafte Mischung von beidem. Seine Ausdauer hält jetzt länger, stellt er zufrieden fest, während er über eine leichte Anhöhe läuft. Es ist purer Zufall, dass er gerade noch abbremst, bevor er in einen Krater stürzt, der sich unvermittelt am Scheitel des Hügels auftut. Sarius wirft einen Blick in die Tiefe, die zerklüftet, schroff und keinesfalls einladend aussieht. Hinter ihm wird das Knurren lauter und trotz all seiner Neugier will er nicht wissen, wer oder was dieses Geräusch ausstößt. Ein paar Schritte weiter rechts entdeckt er eine rostige Leiter, die ganz und gar nicht vertrauenserweckend aussieht, aber die einzige verlockende Möglichkeit zu sein scheint, dem knurrenden Wesen zu entkommen. Er denkt an das blutige Hemd und setzt vorsichtig einen Fuß auf die erste Sprosse. Es knirscht, doch gleichzeitig beginnt wieder die wunderbare Musik und bestärkt Sarius in seiner Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein. Es gibt nichts, was er falsch machen könnte. Ohne weiter zu zögern, klettert er die Leiter hinunter, von der Melodie getragen und voller Vorfreude auf das, was ihn unten erwarten wird. Mit jeder Leitersprosse, die er absteigt, wird es dunkler. Als er unten ankommt, kann er nur noch das erkennen, was die Fackeln an den Wänden in zuckendes Licht tauchen. Grob gehauene Felswände, Wege, Durchgänge, Abzweigungen. Er ist in einem Labyrinth gelandet. Auf gut Glück geht er los und verliert binnen Sekunden die Orientierung. In seinem Inventar befindet sich nichts, das zum Markieren der Wände taugen würde. Keine Kreide, kein Faden. Er könnte nur versuchen, Kratzer in den Fels zu machen, aber er wird sich hüten, nicht mit dem neuen Schwert. Ein Blick nach oben verrät ihm, dass der Spalt, durch den er abgestiegen ist, schon weit hinter ihm liegt. Das Tageslicht reicht nicht mehr bis hierhin, doch in unregelmäßigen Abständen sind Fackeln an den Wänden angebracht. Dazwischen herrschen alle Abstufungen von Dunkelheit. Sarius läuft weiter. Seine Schritte hallen vielfach wider. Sind das nur seine? Er bleibt stehen. Der Hall verklingt. Die Musik ermuntert ihn, seinen Weg fortzusetzen. Er wählt auf gut Glück die erste Abzweigung links und bereut es sofort, denn die nächste Fackel ist scheußlich weit weg. Er beeilt sich, das Licht zu erreichen, bleibt aber kurz davor stehen. Etwas glitzert an der Felswand. Ein Wunschkristall. Sarius tastet begierig danach, doch unter seinem Griff löst das funkelnde Etwas sich auf und fließt in einer schleimigen Spur die Wand hinunter. Angewidert wendet er sich ab. Die nächste Fackel, endlich, und dahinter wartet bereits wieder eine Abzweigung. Nach rechts oder nach links? Links ist es heller. Er schleicht vorsichtig um die Ecke, das Schwert fest in der Hand. Jeder seiner Schritte hallt. Wenn es hier unten Monster gibt, haben sie ihn längst gehört. Erneut gelangt Sarius an eine Abzweigung. Etwas wie Unruhe regt sich in ihm. Sicher, er hat noch viel Zeit, um sich für die Arena-Kämpfe eintragen zu lassen. Doch hier sieht alles gleich aus. Dunkle Felsen, Fackeln, Wasserpfützen, sonst nichts. Kein anderer Kämpfer weit und breit, denkt er. denkt er, nur um unmittelbar hinter der Abzweigung über einen Körper zu stolpern. Der Schreck fährt Sarius tief in die Glieder. Er springt so schnell er kann wieder auf die Beine und richtet sein Schwert auf das Hindernis, das ihn zu Fall gebracht hat. Eine Katzenfrau. Sarius überprüft ihren Namen. Aurora. Ihr Gürtel zeigt nur noch letzte Spuren von Rot. Der Rest ist schwarz wie Kohle. Also ist sie noch nicht ganz tot. Als er sie anrührt, bewegt sie leicht ihre Hand. Sarius braucht einen Moment, bis er begreift, was sie will. Er macht Feuer.
Danke, ich bin kurz davor abzukratzen. Kannst du mir helfen?
Was hat dich denn erwischt?
Ein Riesenskorpion. Es rennen 3 oder 4 hier rum. Scheißviecher, wenn sie dich stechen, bist du im Eimer.
Riesenskorpion klingt in Sarius Ohren nicht wirklich erbaulich. Sind wir die Einzigen hier unten?
Quatsch, da sind haufenweise Leute. Hör mal, kannst du zufällig heilen?
Sarius muss kurz überlegen. So heftig, wie es Aurora erwischt hat, muss der Verletzungston beinahe unerträglich sein. Kann ich, hab ich aber noch nie gemacht.
Mist, ich kann es nicht und weiß auch nicht, wie es geht.
Es wird ähnlich sein wie Feuer machen, denkt Sarius und probiert ein wenig herum. Nicht lange und es gibt einen roten Blitz. Auroras Gürtel gewinnt an Farbe. Dafür sinkt Sarius Lebenskraft um ein beträchtliches Stück. Damit hat er nicht gerechnet. Er braucht jeden Funken Energie, um hier nicht draufzugehen. Das hättest du mir sagen können, faucht er Aurora an.
Was denn?
Die Katzenfrau ist soweit wieder fit, dass sie sich hochrappeln und ihre Waffe ziehen kann. Eine 9-schwänzige Peitsche. Wie passend.
Dass es auf meine eigene Lebensdauer geht, dich zu heilen.
Reg dich ab, das regeneriert sich wieder. Ist anders als bei echten Verletzungen.
Immer noch wütend starrt Sarius auf seinen Gürtel. Tatsächlich, da bewegt sich etwas. Aus Grau wird wieder Rot, millimeterweise.
Bist du auch auf der Stadtquest?
Fragt Aurora.
Ja, ich hatte keine Lust, mich mit Orks zu prügeln.
Ich auch nicht. Obwohl die wahrscheinlich angenehmer wären als die Skorpione. Mich hat's so gegruselt, das glaubst du nicht.
Unwillkürlich fragt Sarius sich, ob er Aurora kennt, außerhalb von Erebos.
Hast du vorhin das Knurren gehört? Oben meine ich, auf dem Hügel.
Klar, sagt sie.
Weißt du, was das für Viecher waren?
Das waren keine Viecher, sondern Zombies. Ich musste 2 von ihnen abmurksen, bevor ich es auf die Leiter geschafft hab. War echt zum Kotzen. Die zerbröseln richtig, wenn du ihnen eins überziehst.
Insgeheim ist Sarius froh, dass er keine Zombies gesehen hat. Es war sicher richtig, nach unten zu gehen, schon wegen der Quest. Obwohl er jetzt glaubt, etwas zu hören. Vielbeiniges Trippeln auf dem harten Steinboden.
Du bist erst eine 2, hä? Huh?
Fragt Aurora.
Ja, und? Was bist du?
Es grollt über ihn, wie von einem nahenden Gewitter.
Darf ich nicht sagen, du kennst doch die Regeln.
Das Trippeln kommt näher. Hört Aurora es nicht? Oder hat es nichts zu bedeuten?
Darfst du mir wenigstens sagen, wer außer uns noch hier unten ist?
Das wirst du bald sehen. Ein paar Leute, die ich nicht kenne, und ein paar, die immer dabei sind. Ich hab vorhin Nordhagger, Duke und Nurax gesehen. Außerdem eine Samira, die mir noch nie begegnet ist. Und irgendeinen Vampir.
Samira kenne ich, sagt Sarius eifrig.
Ja, und? Jedenfalls ist sie abgehauen als...
Der schwarze Skorpion, der hinter Aurora um die Ecke schießt, ist riesig und das Klacken der Beine nun unüberhörbar. Sarius weicht vor dem hochgebogenen Stachel zur Seite und hebt sein Schwert. Er könnte versuchen, dem Tier eine Schere abzuhacken, wenn es näher kommt. Doch das tut es nicht. Es hält bei Aurora inne, die es viel zu spät bemerkt hat, bringt sich in Position und sticht zu. Aurora geht zu Boden. Ist da noch Rot an ihrem Gürtel? Sarius hat keine Zeit nachzusehen und keine Lust, schon wieder Lebensenergie an die Katzenfrau zu verschwenden. Er glaubt, von der anderen Seite einen weiteren Skorpion herankommen zu hören. Der würde ihm den Weg abschneiden, dann müsste er umkehren. Sarius überlegt nicht lange. Er schwingt sein Schwert und schlägt auf die linke Schere ein. Es klingt, als schlüge Metall auf Metall. Der Skorpion weicht ein Stück zurück. Sarius sticht dahin, wo der winzige Kopf sitzt. Das Tier schlägt mit seinen Scheren nach ihm, reckt den Stachel erneut hoch in die Luft. Etwas tropft von der Spitze zu Boden. Blut, Gift oder beides und bildet eine dampfende Pfütze auf dem Steinboden. Nun zielt Sarius auf den Stachel, der nicht weit über seinem Kopf hin und her schwingt. Beim zweiten Versuch trifft er. Der Skorpion zuckt zurück, macht kehrt und läuft davon, verschwindet in einem der dunklen Schächte des Labyrinths. Sarius wirft einen letzten Blick auf die regungslose Aurora und macht sich davon.
»Ich habe ihr einmal geholfen, das muss reichen.«
Er behält seine Umgebung scharf im Auge, während er läuft. Warum hat Aurora den Skorpion nicht gehört? Er hat eine diffuse Ahnung. Sie war verletzt und wollte sich das schmerzhafte Kreischen in ihrem Kopf ersparen. Schwerer Fehler. Umso mehr lauscht er nun jedem Laut hinterher. Er wird sich nicht überrumpeln lassen. Er wird nicht als zwei sterben. Ein Skorpion ist hinter ihm. Sarius kann es fühlen. Oh, und hören natürlich auch. Er wird sich hüten, auf einen seiner Sinne zu verzichten. Doch davon abgesehen hat er noch keine Strategie, wie er unversehrt aus dem Labyrinth herauskommen soll. Einen Atemzug lang bleibt er stehen und horcht. Kein Kampflärm. Auch die Laufgeräusche des ihn verfolgenden Skorpions sind nicht mehr zu hören. Beunruhigend. Langsam geht Sarius weiter, folgt dem Weg nach rechts und steht vor einer Gabelung. Ob man in diesem Labyrinth verhungern kann? Er folgt seinem Instinkt, geht nach links und sieht einen Skorpion spinnengleich an der Mauer kleben, dessen schwarze Rückenplatten den Fackelschein reflektieren. Er ist noch größer als der letzte. Das Vieh schwingt seinen Stachel, als wollte es Sarius damit hypnotisieren. Schneller als er überlegen kann, hat er sein Schwert über den Kopf gerissen. Er schwingt es nicht, er stößt einfach zu. Zielt ungefähr auf die Mitte des gepanzerten Leibs, dahin, wo die Rückenplatten aneinander stoßen. Es gibt ein hässliches, knirschendes Geräusch. Das Schwert verschwindet tief im Körper des Tieres, das nun wie verrückt versucht, Sarius mit dem Stachel zu treffen. Doch es kann sich nicht bewegen, das Schwert nagelt es fest. Sarius' Arme zittern, den Skorpion festzuhalten ist anstrengender, als Berghänge aufwärts zu laufen. Er will sich nicht vorstellen, was passiert, wenn seine Ausdauer am Ende ist.
»Stirb«, denkt er, »stirb doch endlich!«
Irgendwann, Sarius kommt es wie Stunden vor, hören die Bewegungen des Tieres auf. Es wird schlaff, sein stachelbewehrter Schwanz sinkt zur Seite. Endlich kann er seine Waffe herausziehen. Was er nicht bedacht hat, ist, dass tote Skorpione nicht mehr imstande sind, sich an Wänden festzuklammern. Als ihm das klar wird, ist es fast zu spät. Er springt gerade noch zur Seite, bevor das Tier ihn im Fallen unter sich begraben kann. Es liegt still, nur ab und zu zuckt eines seiner Beine. Sarius setzt sich mit dem Rücken zur Wand und starrt den toten Skorpion an. Er lauscht, ob ein weiterer Artgenosse sich nähert, aber so sehr er sich anstrengt, es ist kein Trippeln zu hören. Dafür setzt langsam und fast unmerklich wieder Musik ein. Sie ist neu, aber gleichzeitig vertraut und überzeugt Sarius, dass ihm derzeit keine Gefahr droht. Er kann sich Zeit nehmen, seinen besiegten Gegner genauer zu betrachten und entdeckt, dass er ihn ohne große Mühe zerlegen kann. Die Scheren abtrennen zum Beispiel. Sarius steckt sie und einen Teil der Rückenplatte ein. Beim Giftstachel zögert er. Wer weiß, vielleicht fügt ihm schon die bloße Berührung Schaden zu. Nichts wünscht er sich im Moment weniger als die Rückkehr des nervtötenden Verletzungstons. Er berührt den Stachel sehr vorsichtig, nur am breiten Ende. Nichts passiert. Mit aller Behutsamkeit löst er ihn ab und packt ihn in sein Inventar. Als er sich wieder aufrichtet, steht, nur wenige Schritte von ihm entfernt, ein Dunkelelf, den er auf den ersten Blick erkennt. Es ist Leland, der sich in der Zwischenzeit eine neue Ausrüstung erkämpft haben muss. Er schwenkt einen Morgenstern mit beängstigend langen Stacheln. Die beiden mustern einander kurz. Keiner macht Feuer. Was Sarius angeht, so möchte er nicht den ersten Schritt tun. Er fühlt sich immer noch als Neuling, er ist bloß eine 2. Außerdem gibt es nur eine Sache, die er von Leland wissen möchte. Ob er Colin ist. Nein, dass er Colin ist. Doch das würde der ihm nicht verraten, auch wenn er 10 Feuer entfacht. Der Skorpion sieht in halb zerlegtem Zustand scheußlich aus. Sein feucht glänzendes, graurosa Fleisch möchte Sarius nicht anrühren. Er geht einige Schritte auf Leland zu, der wie ein bewegungsloser Schatten an der Mauer steht. Worauf wartet er? Will er mit Sarius gemeinsam weitergehen? Das wäre nicht schlecht, denn in der Nähe wird schon wieder gekämpft. Klirren, Krachen und metallische Schläge klingen durch die Gänge des Labyrinths. Sarius überprüft seine Lebenskraft. Sieht okay aus. Das meiste dessen, was ihn Auroras Heilung gekostet hat, ist wiederhergestellt. Den Kampf mit dem Skorpion hat er so gut wie unbeschadet überstanden. Also nichts wie auf in die nächste Schlacht. Er wirft einen letzten Blick auf Leland, der sich von der Mauer gelöst hat und auf den erlegten Skorpion zuschlendert. Soll der sich doch mit dem ekligen Proviant eindecken. 7 Fleischeinheiten gibt der Skorpion her. Sarius will keine einzige davon. Der Kampflärm nimmt seine ganze Aufmerksamkeit in Beschlag. Er folgt den Geräuschen, findet einen beängstigend niedrigen Durchgang, in dem es stockfinster ist, gelangt auf einen breiteren Weg, zu dessen Seiten die Wände pelzig aussehen, als würde dunkelblauer Schimmel sie bedecken. An der nächsten Abzweigung wendet er sich nach rechts und findet sich in einer Sackgasse wieder. Scheiß Labyrinth! Er unterdrückt seinen Ärger und biegt bei der nächsten Möglichkeit wieder rechts ab. Diesen Gang erleuchtet nicht mal eine winzige Fackel. Falls dort ein Skorpion lauert, wird Sarius es erst bemerken, wenn ihm sein Stachel im Rücken steckt. Aber vieles spricht dafür, dass diese Abzweigung die richtige ist. Deutlicher als bisher kann er den Kampf hören. Und das Klack-Klack-Klack der Skorpionbeine. Er geht einen Schritt in die Finsternis hinein, fühlt allgegenwärtige Bedrohung. Er hebt sein Schwert und dreht sich einmal um die eigene Achse. Ist da was bei ihm? Hinter ihm? Nein. Es hilft nichts. Wenn er weiterkommen will, muss er hier durch. Er hält den Schild dicht vor sich und das Schwert bereit. Dann tastet er sich Schritt für Schritt in die Dunkelheit hinein. Die Wände scheinen näher zu rücken, je weiter er in den Durchgang vordringt. Sehr weit hinten erkennt Sarius nun einen winzigen Lichtfunken. Dort muss er hin. Mit dem guten Gefühl, es gleich geschafft zu haben, beschleunigt er seine Schritte und fällt. Panisch stößt er mit seinem Schwert ins Nichts, erwartet jeden Moment einen Angriff, eine Verletzung, den quälenden Ton. Doch all das bleibt aus. Er kommt wieder auf die Beine. Das bisschen Licht zeigt ihm, dass er hier allein ist. Abgesehen natürlich von dem etwas, über das er gestolpert ist. Er bückt sich, erkennt Knochen, ein paar Büschel roten Haars, ein Langbogen und 2 geknickte Pfeile. Der zu dem Skelett gehörende Schädel ist ein Stück weiter gerollt und liegt direkt an der Felswand. Ist das einer von uns? Egal, nur weg hier. Einen letzten unbehaglichen Blick wirft er noch auf das Skelett, dann geht er weiter. Dahin, wo es heller und lauter wird. Da vorne ist ein Kampf, der ist besser als Ungewissheit und viel besser als einsame Dunkelheit. Wohin ist das Licht verschwunden? Er kann sich unmöglich verlaufen haben. Wieso steht er schon wieder vor einer Wand? Er dreht sich um. Du kommst hier nie wieder raus. Er muss an das blutige Hemd denken, das er im Gras gefunden hat. Wäre er oben geblieben, hätte er gegen Zombies gekämpft, aber wenigstens bei Licht. Jetzt flackert wieder etwas, wirft einen Schatten gegen die Mauer. Dass es sein eigener ist, merkt er erst, als er mit dem Schwert dagegen schlägt. Das Echo des Schlags verliert sich in den dunklen Gängen. Der Kampflärm ist so nah, direkt hinter der nächsten Mauer müssen die anderen sein. Er tastet sich die Wand entlang, sein Harnisch schrammt quietschend dagegen. Plötzlich ist die Wand verschwunden. Sarius stolpert in eine Nische und hier, na endlich, ist ein Tor. Natürlich geschlossen. Er untersucht es, findet einen Riegel, schiebt ihn hoch. Mit aller Kraft stemmt er sich gegen das Holz und schafft einen Spalt, durch den massenhaft Licht fällt. Der Kampflärm ist laut wie nie zuvor. Beine in fellbesetzten Stiefeln kommen ins Sichtfeld, gleich danach schwarze, klackernde Skorpionbeine. Ein Teil von ihm, ein großer Teil, will das Tor wieder schließen und warten, bis alles vorbei ist. Es hat ihn niemand gesehen, oder? Außer vielleicht der Bote, der alles sieht und alles weiß. Der Gedanke an die gelben Augen genügt. Sarius drückt das Tor auf und stürzt vorwärts, sieht 3 Skorpione und 7 Kämpfer. Kennt er jemanden? Keine Zeit, genauer hinzusehen. Einer der Skorpione wendet sich eben von seinem Gegner ab und läuft auf Sarius zu. Er weicht zurück und achtet darauf, dass sein Schwert in Richtung des Angreifers zeigt. Dessen Stachel ist hoch erhoben, pendelt hin und her auf der Suche nach einem Ziel. Sarius stößt zu, trifft den Leib des Skorpions seitlich. Es knirscht. Den zweiten Hieb führt er gegen den Giftstachel. Das hat den ersten Skorpion vertrieben. Diesen hier leider nicht. Vielleicht hat Sarius schlecht getroffen. Jedenfalls weicht sein Gegner nur kurz zurück, um dann mit doppelter Geschwindigkeit wieder anzugreifen. Sarius springt nach rechts. Der Stachel fährt an ihm vorbei. Er ergreift die Gelegenheit und trifft ihn noch einmal mit seinem Schwert. Endlich. Das Vieh schwankt ein bisschen. Mit ein wenig Glück kann Sarius es durchbohren, wie das Exemplar an der Wand vorhin. Beängstigend nah zischt eine der scharfen Scheren an ihm vorbei. Er duckt sich schon in Erwartung des furchtbaren Tons, doch der Skorpion hat ihn verfehlt. Ein Stoß mit der Waffe, der Panzer gibt nach. Das Tier knickt nach rechts ein. Sarius setzt nach, sticht nach dem ungeschützten Bauch. Treffer. Auf einmal ist jemand neben ihm und schlägt mit seiner Hellebarde auf den Skorpion ein. So sehr Sarius sich vor kurzem noch Gesellschaft gewünscht hat, so lästig ist sie ihm auf einmal. Eine dämliche Dunkelelfin ist es, die ihm ins Gehege kommt, jetzt nachdem er den schwierigen Teil bewältigt hat und der Rest nur noch ein Spaziergang ist. Seine Mitstreiterin lässt sich nicht abdrängen. Ihre Waffe muss stärker sein als seine, denn 3 Hiebe genügen und der Skorpion liegt bewegungslos am Boden. Sarius ist heiß, ganz tief innen. Sein Schwert ist mit grauem Schleim beschmiert. Den würde er gern mit dem Blut der Dunkelelfin mischen, die sich einfach vorgedrängt und den leichten Teil übernommen hat. Als hätte er Hilfe gebraucht, als hätte er es nicht allein geschafft. Er überprüft ihren Namen. Fenyel, aha, blöde Kuh. Was tut sie denn jetzt? Stürzt sich auf den toten Skorpion und macht Hackfleisch aus ihm. Anders als Sarius vorhin hat sie es weder auf Stacheln noch Scheren abgesehen, sondern wühlt sich richtig gehend durch den Kadaver. Das ist ja krank.
Sieg,
haucht eine Stimme in Sarius' Ohr. Er dreht sich um. Die Schlacht ist geschlagen, aber die anderen Erebos-Kämpfer sind noch schwer beschäftigt. So wie Fenyel zerlegen sie die toten Skorpione in kleinste Teile, und Sarius beschleicht das Gefühl, ihm könnte etwas entgangen sein. Als er die Hufschläge hört, weiß er bereits, was bevorsteht. Im nächsten Moment trabt das gepanzerte Pferd des Boten heran. Sein Reiter hebt grüßend die Hand.
»Ihr habt gute Arbeit geleistet und werdet einmal mehr euren Lohn erhalten. Ich denke, ich beginne mit Drizzle.«
Der Vampir, der noch mit beiden Armen im Bauchraum eines der Skorpione steckt, erhebt sich. Sarius bemüht sich, nicht darüber nachzudenken, was alles an Drizzles Händen klebt.
»Du hast dich gut geschlagen, wenn auch nicht hervorragend. Ich gebe dir einen neuen Schild. Er ist ebenfalls gut, nicht hervorragend.«
Drizzle nimmt den Schild in seine klebrigen Hände und wirft seinen bisherigen in einen der Labyrinthgänge. Es klirrt.
»Fenyel!«
Die Dunkelelfin drängt sich an Sarius vorbei.
»Ich sehe mit Freuden, dass du keine falsche Rücksicht kennst und dir nimmst, was du haben möchtest. Deshalb sollst du das auch bei deiner Ausrüstung tun. Hier hast du 50 Goldstücke. Bestimme selbst, was du damit erwirbst.«
Sarius muss all seine Beherrschung aufbringen, um Fenyel nicht eins mit seinem Schwert überzuziehen. Sie hat ihn abgedrängt und wird dafür belohnt? Was für ein Hohn!
Sarius! Er tritt vor. Ich war bombig. Los, gib es zu. Echt gut für eine Zwei-Mann. Du bist unverletzt aus dem Kampf hervorgegangen. Mein Kompliment. Allerdings bist du erst später dazu gestoßen und hast den Skorpion nicht selbst getötet. Trotzdem möchte ich dich belohnen. Ich verstärke deinen Heilzauber. Es ist dir nun möglich, anderen mehr von deiner Kraft zu geben.
Es zischt ein wenig. Das ist alles.
Das ist alles?
Sarius starrt den Boten ungläubig an. Was soll das denn für eine Belohnung sein? Wenn er heilt, schadet er sich selbst. Und jetzt schadet er sich noch mehr? Er wird diesen dämlichen Zauber nicht mehr einsetzen. Er ist ja nicht bescheuert.
Black Spell, ruft der Bote den nächsten auf.
Ein Vampir, den er über den grünen Klee lobt und dem er ein Schwert schenkt, das tiefrot und durchscheinend ist wie dunkler Wein. So eins hätte Sarius auch gern. Aber nein, er hat ja heute erst ein neues bekommen. Und natürlich diese wunderbare Heilzauberverstärkung. Ganz toll. Warum ist er eigentlich so wütend? Auch auf Nurax den Werwolf, dem der Bote gerade ein besonderes Paar Ausdauerstiefel schenkt. Und auf Grothok, den ersten Menschen, dem er bei Erebos begegnet und der irgendwelche Schriftrollen erhält. So wie Nurax kennt Sarius auch die nächste, die belohnt wird. Arwen's Child. Sie ist leicht verletzt, wird mit Heiltrank versorgt und mit 10 Goldmünzen. All das ist besser als der Mist, den Sarius gekriegt hat.
Gagner, ruft der Bote.
Ein zerlumptes, schwer verwundetes Echsenwesen kriecht hinter einem der toten Skorpione hervor.
Das war knapp, Gagner. Wenn du hier bleibst, wirst du sterben. Komm mit mir.
Gagner versucht, sich aufzurichten. Auf seinem zerrissenen Wams, ebenso wie auf der fleckigen Kappe, erkennt Sarius ganz deutlich die Zahl 1. Sie ist wie mit einem Eisen in den Stoff eingeprägt. Er kann die Augen nicht von Gagner lassen. Endlich jemand, der weniger Ahnung hat als er selbst. Der Echsenmensch lässt sich aufs Pferd helfen.
»Es ist euch gestattet, ein Feuer zu entzünden«, gibt der Bote bekannt.
Dann reitet er davon. Sarius Feuer brennt bereits, noch bevor einer der anderen reagiert hat. Arwen's Child und Blackspell kommen langsam näher. Die anderen haben sich wieder den Kadavern zugewandt und wühlen in ihnen herum.
»Was suchen die eigentlich?«, eröffnet Sarius das Gespräch.
Blackspell schweigt. Doch Arwen's Child erteilt bereitwillig Auskunft.
Wunschkristalle natürlich.
In den toten Skorpionen? Sarius ist wie vor den Kopf geschlagen. Dort hätte er zuletzt gesucht. Das erklärt den Aufwand, den Drizzle und Konsorten betreiben. Fast ist Sarius versucht, sich ihnen anzuschließen.
Hast du schon einmal einen gefunden? Fragt er die Dunkelelfin.
Bisher nicht. Sie sind wirklich selten. Und das Wertvollste, was du hier kriegen kannst. Ich war einmal dabei, als Bloodwork einen aus einer Riesenspinne geholt hat. War ein Blauer. Keine Ahnung, was Blood damit angefangen hat.
Nachdenklich blickt Sarius auf die hochzüngelnden Flammen des Lagerfeuers. Wann hat eigentlich die Musik wieder eingesetzt? Er hat es nicht bemerkt, aber jetzt ist sie da und stärkt ihm den Rücken. Er könnte sich schon der nächsten Schlacht stellen, so stark fühlt er sich, und diesmal würde er sich nicht von Fenyel abdrängen lassen.
»Weißt du, was genau man mit Kristallen anfangen kann?«
Arwen's Child lässt sich mit der Antwort Zeit.
»Es heißt, sie können dir deine größten Wünsche erfüllen, außer vielleicht Tote zum Leben erwecken, und in den inneren Kreis bringen sie dich auch nicht.«
»Was ist das, der innere Kreis?« fragt Sarius. Seine Ahnungslosigkeit ist ihm nicht einmal unangenehm.
Das macht die Musik. Sie macht, dass er sich fühlt wie ein König. Du bist hier die Hauptperson. Die anderen sind nur Beiwerk. Eine Antwort bekommt er trotzdem nicht. Denn nun mischt sich Blackspell in das Gespräch ein.
Finde es selbst heraus, das mussten wir anderen auch.
Schon gut, war ja nur eine Frage. Drizzle und Nurax haben es aufgegeben. Sie lassen die Skorpionleiber liegen und kommen ans Feuer.
Ihr könnt euch wenigstens sauber machen. Ihr seht saumäßig eklig aus, sagt Owen's Child und rückt von ihnen ab.
Drizzle lässt sie links liegen.
Sieh an, Sarius. Ich dachte, du wärst hinüber. Haben dich die blauen Riesenweiber am Fluss doch nicht kalt gemacht?
Wie du siehst.
Und was ein heftiges Gemetzel.
Wärst du nicht abgehauen, wüsstest du's.
Ganz schön große Klappe für eine Zwei.
Sarius schweigt. Die anderen können sein Level sehen, er das ihre nicht. Mit einem Mal fühlt er sich nackt.
Lasst ihn in Frieden, sonst erzähle ich ihm ein paar Dinge, die ich über dich weiß, wirft Arwens Child ein.
Mach doch! Du weißt ja, wie sehr der Bote auf Klugschwätzer steht, gibt Drizzle zurück.
In diesem Moment biegt Leland um die Ecke. Er bleibt abrupt stehen und zieht blitzartig seinen Morgenstern aus dem Gürtel.
Ach Scheiße! Elfeninvasion! Stöhnt Blackspell.
Halt die Klappe, erwidert Sarius. Leland ist einer von denen, die er hier am liebsten sieht. Ich weiß, wer du bist, Alter. Mit einer einladenden Geste rückt er ein Stück zur Seite, damit Leland sich zu ihm stellt. Doch der scheint nicht zu wollen. Er hält Abstand zum Feuer. Dann sieht er Fenyel und Grothok, die immer noch mit den toten Skorpionen beschäftigt sind, geht ein Stück auf sie zu, überlegt es sich aber wieder anders. Endlich kommt er zum Feuer, bleibt allerdings so weit von Sarius entfernt, wie es möglich ist.
»Hi, Leland«, begrüßt Sarius ihn.
»Suchen die zwei da hinten Wunschkristalle?«
fragt Leland anstelle einer Begrüßung.
»Sicher«, sagt Blackspell. »Haben aber kein Glück. In den Viechern ist nichts drin. Tja, dumm gelaufen. War bei mir anders.«
Leland greift in seine Tasche und zieht einen Kristall hervor, der grünes Licht verströmt.
»Geil, oder?«
»Wo kommt der her?« fragt Arbans Child.
»Geht dich nichts an.«
Sarius starrt auf den leuchtenden Stein und fühlt in seinem Inneren alles heiß werden. Er muss nicht nachfragen, woher der Kristall stammt. Das war sein Skorpion, seine Beute, bei der er Leland zurückgelassen hat. Und der hat das ausgenutzt. Das ist einfach nur fies.
Dir ist klar, dass der Stein eigentlich mir gehört, oder?
Ich wüsste nicht, warum.
Weil ich den Skorpion im Alleingang erledigt habe, darum. Wenn du fair bist, drückst du das Ding raus.
Pff, träum weiter. Mir hat doch keiner ins Hirn geschissen.
Sarius kann gar nicht so schnell denken, wie er sein Schwert gezogen hat. Nun steht er da. Ratlos. Eigentlich will er Leland nicht angreifen, er will bloß den Kristall, der ihm zusteht. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du ihn mir einfach geben.
Hey, hey, keine Duelle außerhalb der Städte, ruft Drizzle.
Oh, ich hab Angst. Die Zwei will auf mich losgehen, höhnt Leland. Ein Hieb mit dem Schwert und der Bote kassiert dich ein. Mach doch, tu mir den Gefallen.
Der Form halber richtet Sarius sein Schwert noch einige Sekunden lang auf Lilands Brust, bevor er es wieder senkt, insgeheim froh, ohne Kampf davon zu kommen.
»Du weißt genau, dass dir der Stein nicht zusteht.«
»Wieso das denn? Kann ich etwas dafür, dass du einfach abhaust und nur den Stachel und die Scheren mitnimmst? Leute, das hättet ihr sehen sollen. Schneidet dem Vieh die Scheren ab und stopft sich damit das Inventar voll.« Was willst du damit eigentlich anfangen, hä? Scherenschnitte basteln?
Sarius starrt Leland an. Das dunkelbraune Gesicht, das schwarze Stoppelhaar, die schwarz glänzenden Augen. Das zahle ich dir heim, du Arsch.
Dann behalt ihn, du bist ein feiger Sack.
Aber ein feiger Sack mit einem Wunschkristall. Weiß eigentlich schon jemand, in welcher Richtung die Stadt liegt?
»Frag doch deinen Wunschkristall«, ätzt Sarius. »Oder streng dich zur Abwechslung mal selber an.«
Er wartet Lilens Erwiderung nicht mehr ab, sondern wendet dem Feuer den Rücken und marschiert in den erstbesten Korridor des Labyrinths hinein. Da geht er doch wirklich lieber allein weiter, bevor er sich mit solchen Idioten umgibt. Er war so knapp davor, ein Wunschkristall zu finden, so knapp. In den Gängen ist es immer noch dunkel, aber der Gedanke an den verdammten Leland treibt ihn vorwärts. Wenn ihm jetzt auch noch ein Skorpion in die Quere kommt, dann verarbeitet er den zu Mus. Weiter, weiter. Er hat noch eine Menge Zeit, sein Ziel zu erreichen, und er wird die anderen abhängen, nimmt er sich vor. Dummerweise sehen hier die Gänge wieder alle gleich aus. Nichts deutet auf die weiße Stadt hin. Er irrt weiter, begegnet niemandem, niemand greift ihn an. Nach endlos scheinender Zeit bleibt er stehen. Seine Wut ist zu einem kleinen, glühenden Korn in seinem Inneren zusammengeschrumpft. Was nun? Er könnte sich für seine Unüberlegtheit ohrfeigen. Warum hat er nicht wenigstens Arwens Child aufgefordert, mitzukommen? Sie ist auf seiner Seite gewesen. Er hätte sie nicht mit den anderen stehen lassen müssen. Dann könnte er jetzt Feuer machen. Dann wäre er jetzt nicht auf sich allein gestellt. Einmal mehr versucht er, sich zu orientieren. Es muss einen Hinweis geben. Vielleicht weiße Steinchen an den richtigen Abzweigungen oder Glockengeläut jede volle Stunde. Er strengt seine Ohren an, späht in jede Richtung, lauscht angestrengt bei jeder Gabelung. Und da, bei der dritten Kreuzung, hört er etwas. Zwar keine Glocken, aber ein Rauschen. Ganz leise nur, doch es ist ein Anhaltspunkt. Etwas, dem man hinterhergehen kann. Das Rauschen wird deutlicher, je länger Sarius ihm folgt. Seine Vorsicht hat er abgelegt. Etwas sagt ihm, dass keine Gefahr droht. Einen Moment lang hält er inne, um sich klar darüber zu werden, woher er diese Sicherheit nimmt. Es ist die Musik, erkennt er. Sanft und unmerklich hat sie ihren Charakter geändert. Sie gibt ihm Zuversicht und lässt keinen Zweifel daran, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wenige Minuten später entdeckt Sarius die Quelle des Rauschens. Einen unterirdischen Fluss, dessen Wasser im spärlichen Licht der Fackeln fast schwarz wirkt, sich beim Näherkommen jedoch als blutrot erweist. Unwillkürlich stellen sich scheußliche Bilder in Sarius' Kopf ein. Schlachtfelder, zu großen Haufen aufgeschichtete Leichen, Opferrituale. Irgendwo muss das Blut schließlich herkommen. Wenn es Blut ist. Das lässt sich so genau gar nicht sagen. Die Farbe des Wassers könnte mit den Steinen des Flussbetts zu tun haben. Oder ist ja auch egal. Trinken wird Sarius jedenfalls nichts davon, auch wenn ihm eine Stärkung gerade ganz gut täte. Er stellt sich an den steinernen Rand, direkt ans Wasser, das geregelt und kerzengerade wie durch einen Kanal läuft. Städte werden oft an Flüssen gebaut. Also wird er diesem hier wie einem roten Faden folgen. Aber flussauf oder flussabwärts? Er untersucht die Umgebung auf Hinweise, findet keine und beschließt, flussaufwärts zu gehen. Schon nach kurzer Zeit wird es heller. Feuerkörbe am Flussrand beleuchten den Weg in regelmäßigen Abständen. Mit einem Mal ist es ein Kinderspiel. Sarius läuft. Läuft schneller, als er eine breite Treppe entdeckt, die aufwärts führt, muss aber knapp davor stehen bleiben, weil er nicht auf seine Ausdauer geachtet hat. Er kommt wieder zu Atem und beginnt den Aufstieg. Die Musik um ihn herum jubelt, Tageslicht strömt ihm entgegen. Der Anblick, der sich ihm bietet, als er endlich oben ankommt, ist prachtvoll. Mauern, Türme und Bogengänge aus weißem Marmor liegen im Sonnenlicht. Sogar die Straße, die zur Stadt führt, glänzt elfenbeinfarben. Sarius hat es nicht mehr eilig. Die Stadt scheint nun auf ihn zu warten. Er saugt ihren Anblick in sich auf und schreitet langsam auf sie zu. Die vier Wachen am Tor senken bei seinem Eintreffen grüßend ihre Lanzen. Eine Fanfare ertönt und der schmierbäuchige Herold hoch oben auf der Stadtmauer verkündet die neueste Nachricht.
Sarius ist eingetroffen! Sarius, Ritter, zugehörig der Sippe der Dunkelelfen, betritt die weiße Stadt.